den Journalismus auf der Inhalteebene zu verändern, nachdem wir ihn sehr stark auf der technologischen Ebene verändert haben, im Hinblick auf Ausspielwege und so weiter, müssen wir jetzt den zweiten Schritt gehen und müssen sagen, jetzt sind die Inhalte dran und das ist Führungsaufgabe. Denn es hat sehr stark auch was damit zu tun, wie Journalismus weiterhin auch monetarisieren kann.
Echte Insights aus der Medienbranche. Hier sind deine Innovation Minutes, direkt aus dem Media Lab Bayern.
Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Sabrina Harper, die Host der Innovation Minutes. Ich entschuldige mich gleich, ich bin ein bisschen angeschlagen, auch mich hat die Erkältung erwischt. Aber ich wollte unbedingt dieses Gespräch führen. Warum, das erzähle ich dir am Ende. Das, was du eben am Anfang gehört hast, das war Ellen Heinrichs, die Gründerin des Bonn-Instituts. Das gibt es etwas mehr als fast 3 Jahre und das Kernthema heißt konstruktiver Journalismus. Das ist eine Strömung im Journalismus, die dialogbasiert ist und Kontexte bedingt. Denn es steht die Frage im Raum, muss der Journalismus sich neu aufstellen oder seine Werkzeugbox erweitern, wenn nicht sogar austauschen? Darüber spreche ich jetzt mit Ellen und damit herzlich willkommen im Podcast. Ellen, du bist Gründerin des Bonn-Instituts. Ich habe es eben schon im Intro erwähnt und du setzt dich für konstruktiven Journalismus ein. Was war dein persönlicher Wendepunkt, als du dir gedacht hast, der Journalismus braucht eine neue Richtung und ich mache jetzt das Bonn-Institut?
Das ist tatsächlich schon einige Jahre her und hat auch tatsächlich einen persönlichen Hintergrund. Ich war damals für Innovationen bei der Deutschen Welle zuständig und habe mich wahnsinnig viel mit Technologie beschäftigt, also schon auch mit künstlicher Intelligenz und ganz vielen neuen Plattformen und Ausspielwegen für unsere Inhalte. Alles auch ganz, ganz wichtig im Rahmen der Digitalisierung. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, da fehlt was. Also es fehlt mir die Diskussion darüber, wie eigentlich der Journalismus selber auf der inhaltlichen Ebene sich möglicherweise auch weiterentwickeln muss, wenn sich um uns herum alles in riesig schneller Geschwindigkeit verändert. Und dann haben wir irgendwann meine Tochter, die war damals 12, und ich zusammen auf dem Sofa gesessen. Und ich habe sie immer angehalten, sag ich mal, die Tagesschau zu gucken mit mir. Und dann ist sie extrem wütend geworden an einem Abend und aufgesprungen und hat geschrien, muss man schon sagen, im Rauslaufen. Wer soll sich das denn alles anschauen? Nur Kriege und Katastrophen, das will doch keiner sehen. Das hat mich schon sehr berührt, muss ich sagen. Und ich traf dann kurz darauf den dänischen Journalisten Ulrik Hagerup, der hatte gerade ein Buch geschrieben, Constructive News. Und da habe ich so einen Ansatz für mich gefunden, zu sagen, ja, man kann auch Journalismus nochmal neu denken. Und das ist umso wichtiger, wenn sich Nutzerbedürfnisse eben so ändern, wie sie es gerade tun. Und seitdem bin ich irgendwie an dem Thema dran.
Wenn du diese Situation gerade beschreibst, wir nehmen auf, heute ist der 31.01., das ist der Freitag. Die Woche ging es uns ja allen, glaube ich, genauso, dass wir am liebsten irgendwie rausgelaufen wären oder in den letzten Wochen, wenn wir Nachrichten geguckt haben. Und ich kann für mich persönlich sagen, ich hatte auch ein wütendes Gefühl in mir häufiger. Also es sind eben diese Zeiten voller Unsicherheit, voller Krisen, die diesen Nachrichtenzyklus bestimmen. Welche Rolle, auch wenn wir jetzt auf die letzten Wochen zum Beispiel schauen, weil ich glaube, die sind uns allen sehr nah, kann und sollte konstruktiver Journalismus in so einem Umfeld spielen?
Also erstmal finde ich das ja gut, dass du wütend geworden bist, weil sehr viele andere Menschen spüren eher ein Gefühl der Hilflosigkeit in sich aufsteigen zunehmend. Und das drückt sich dann halt eher aus in Rückzug und eben auch darin, dass die Leute zunehmend Nachrichten einfach vermeiden und sich eben so ins Private zurückziehen und sagen, es macht ja eh keinen Unterschied, was ich tue, ob ich was tue. Und das ist natürlich total gefährlich auch für unsere Demokratie und letztlich natürlich auch keine gute Entwicklung für Medienunternehmen, muss man ja auch sagen. Und deswegen spreche ich in letzter Zeit gar nicht mehr so richtig viel über den konstruktiven Journalismus, weil sich das immer so ein bisschen so anhört wie irgendwie so eine kleine extra Orchideendisziplin vom Journalismus, die sich irgendwie für das Gute einsetzt, sondern mir geht's darum, den Journalismus an sich wach zu rütteln und zu sagen, Leute, ihr müsst euch alle verändern, denn jetzt braucht unsere Demokratie wirklich einen starken Journalismus, der eben auch auf seine Wirkung achtet und eben nicht die Leute weiter in diese erlernte Hilflosigkeit reintreibt und ans Verzweifeln bringt, sondern ihm auch Geschichten über sie selbst erzählt, die zeigen, Menschen können was bewegen, das tun sie auch, Menschen finden und haben auch immer Lösungen gefunden für große gesellschaftliche Probleme. Und das ist eben konstruktiver Journalismus, der ist geprägt von Lösungsorientierung, Perspektivenvielfalt und der bewussten Anstrengung, eben konstruktiven Dialog in unserer Demokratie zu fördern. Und das war nie wichtiger als heute. Und deswegen ist das eine Richtung, in die sich aus meiner Sicht der Journalismus insgesamt entwickeln sollte. Denn man muss sich das ja klar machen, ohne Demokratie kein Journalismus. Deswegen kann man sich nicht außerhalb des Systems stellen und so tun, als ob einen das irgendwie nicht anginge. Ne? Also there is no view from nowhere, hat der Kuratoriumsmitglied des Bonn Institute, der amerikanische Professor Jay Rosen, schon vor vielen Jahren gesagt, wir können nicht außerhalb stehen. Wir stehen auf Seiten der Demokratie und das muss sich eben jetzt auch ausdrücken dieser Tage.
Du sagst sollte, das ist ein Konjunktiv. Gibt es denn auch schon Präsenz quasi? Also siehst du schon Veränderungen? Gibt es Beispiele, wo du sagst, da finde ich, die gehen in eine gute Richtung oder diese Story fand ich gut oder spannend, weil sie eben konstruktiven Journalismus abgebildet hat?
Ja, also ich weiß ja, dass du dich auch viel mit Journalismus in Kriegs- und Krisengebieten beschäftigt hast. Und wenn ich mir zum Beispiel das anschaue, was Wassily Golod aus der Ukraine oft mitbringt an Berichterstattung, dann finde ich das sehr vorbildhaft. Also wir haben selber auch im Bonn-Institut eine Studie gemacht vor 2 Jahren. Da ging es um Kriegsberichterstattung und was Menschen sich eben davon wünschen, damit sie nicht abschalten. Und die sagen halt, nee, ich möchte nicht die Probleme ausgespart haben, aber ich möchte viel mehr verstehen, wie die Menschen vor Ort eigentlich in diesen Ausnahmesituationen trotzdem klarkommen. Also, und das ist ja was er oft zeigt in seiner Berichterstattung aus der Ukraine, dass er, oder auch Isabel Shayani, wenn sie unterwegs ist, oder das machen auch andere. Also es ist, finde ich, etwas, was man immer wieder sehen kann, dass man eben den Blick auf die Menschen richtet, und nicht ausschließlich auf die Machthabenden. Denn wenn wir uns ausschließlich auf das fokussieren, was Putin tut oder was Elon Musk gerade macht oder der Herr Merz, ja, dann haben wir das Gefühl, obwohl wir in der Demokratie leben, wir sind machtlos. So, die Berichterstattung aber über Menschen, die selbst in Ausnahmesituationen einander unterstützen, die kleine Fortschritte feiern, die das tun, was eben in ihrer Möglichkeit steht, das ist total relevant. Das konnten wir feststellen in unserer Studie für die Menschen hier. Wir machen da in unseren Gehirnen gar nicht so einen großen Unterschied, ob einer in der Ukraine lebt oder hier. Wenn wir sehen, dass Menschen in Ausnahmesituationen nicht hilflos sind, auch wenn wir zum Beispiel über Naturkatastrophen berichten, ja, wenn wir Menschen zeigen wie in Valencia, die einander unterstützen und unterhaken, gibt es ein anderes Bild vom Umgang mit solchen Ausnahmesituationen, als wenn wir nur die Wassermassen sehen, die das Ahrtal platt walzen. Und das zeigt halt die Macht, die in den Bildern steckt und die Möglichkeiten, die Journalisten haben, unterschiedliche Herangehensweisen zu wählen, die trotzdem alle faktenbasiert sind. Und da finde ich, da würde ich jetzt gar nicht ein Medium herausgreifen, weil ich weiß, dass in sehr vielen Medien jetzt sich da die Leute Gedanken machen, was ausprobieren, sowohl in den Öffentlich-Rechtlichen als aber auch nur bei unserem Partner RTL oder selbst der Spiegel hatte über Weihnachten ein Cover mit 100 Menschen, die Hoffnung machen. Ich sehe da schon Bewegung in der Branche tatsächlich.
Ich finde dein Beispiel sehr schön mit Valencia und dem Ahrtal. Da erinnere ich mich eben auch gut daran. Damals im Ahrtal die ganzen Überschwemmungen und dann gab es noch Ärger, weil die Ministerin nicht kam und sehr viel Wut und alles war schlimm, also es war auch schlimm, nur wie die Leute da das wieder aufgebaut haben, das hat man erst so 2 Jahre später, 1 Jahr später kam so ein bisschen was, erinnere ich mich noch. Und in Valencia weiß ich noch, wie die Bilder durch die Tagesschau gingen, wie die da zusammenhalten und da ihre Wohnungen von Schlamm befreien und so weiter. Ich finde, dieses Beispiel macht sehr, sehr viel deutlich. Was würdest du dir jetzt wünschen oder wie würdest du es angehen in einer Redaktion, dass man eben in diesem ersten Impuls nicht über die wütenden Menschen berichtet, sondern über die Menschen, die da zusammenhalten? Und B, wie stellt man sicher, dass man da nichts ausspart? Also, dass man nicht nur die eine Hälfte der Geschichte erzählt?
Denn das ist ja sozusagen schon seit vielen Jahren passiert, dass wir nur die eine Hälfte der Geschichte erzählen, dass wir also eher auf das schauen, was nicht funktioniert und die Probleme analysieren und nicht falsch verstehen. Das ist auch Aufgabe von Journalismus. Also ich bewundere absolut die Arbeit von Investigativjournalisten, die einfach Missstände aufdecken und Verantwortung benennen. Das wird auch weiterhin total wichtig sein. Jedoch wünsche ich mir, dass Journalismus auch dann einen Schritt weiter geht und sagt, okay, wenn wir jetzt verstanden haben, was das Problem ist, fragen wir eben auch, wer könnte es beheben? Wo wurde es vielleicht schon mal behoben? Was können wir daraus lernen? Lassen sich Lösungen, die woanders gefunden wurden oder in einer anderen Zeit schon mal gefunden wurden, vielleicht auf unser heutiges Problem übertragen, sodass wir auch hier zu besseren Umständen kommen können? Wer könnte was machen? Auch die Menschen fragen, was würde euch jetzt genau helfen? Das ist dann ja ein ausgewogener Journalismus, der eben sowohl auf die Probleme schaut, als auch auf Möglichkeiten und positive Entwicklungen, wenn es sie gibt. Und aus meiner Sicht ist das der bestmögliche Journalismus, weil er halt ein möglichst breites Bild von der Realität zeichnet. Die Welt mit beiden Augen sehen sozusagen und nicht nur immer auf das unbedingt starren, was nicht funktioniert.
Ich stelle es mir allerdings relativ schwierig vor, wenn ich in einem Medienhaus, getrieben von Zeitdruck, vielleicht auch noch von Personalmangel, und dann habe ich irgendwie, es ist nach wie vor die Klickzahlen noch im Kopf. Und jetzt komme ich da in die Redaktionskonferenz und Ellen erzählt mir, lass uns doch über die Menschen sprechen, die das jetzt erreicht haben oder über eine Initiative. Und ich sage, nein, wir müssen darüber sprechen, dass im Bundestag die Hütte brennt. So würde ich es mal ausdrücken. Finde ich sehr praxisfern, ehrlich gesagt. Und mir erscheint es unmöglich, mich da durchzusetzen dann mit meinem Themenvorschlag, denn ich habe eben eine Priorisierungsliste, nenne ich es mal, einen Erfolgsdruck, einen wirtschaftlichen Druck und natürlich schon eingefahrene Strukturen, die da auch noch sind. Was würdest du mir raten? Wie komme ich da voran? Wie mache ich das klug?
Ja, du hast natürlich vollkommen recht mit deinen Bedenken und auf die treffe ich ja auch andauernd in meiner Arbeit und deswegen arbeiten wir zum Beispiel im Bonn-Institut gar nicht nur vorwiegend mit Reporterinnen oder Redakteuren, sondern ich bemühe mich sehr intensiv eben auch mit Führungskräften ins Gespräch zu kommen. Denn konstruktive Ansätze, das hat zwar einerseits viel mit Handwerk zu tun, aber andererseits ist es auch letztlich ein Mindset. Ja, das können die Leute auf der Arbeitsebene, die, wie du ja sagst, seit Jahren unter extremem Zeitdruck arbeiten, durch die Digitalisierung ja auch sehr stark bedingt und dadurch, dass Redaktionen runtergespart wurden und so weiter und so fort. Das können die nicht alleine richten. Also für mich ist das ganz klar ein Innovationsprojekt, ja, also den Journalismus auf der Inhalteebene zu verändern, nachdem wir ihn sehr stark auf der technologischen Ebene verändert haben, im Hinblick auf Ausspielwege und so weiter, müssen wir jetzt den zweiten Schritt gehen und müssen sagen, jetzt sind die Inhalte dran und das ist Führungsaufgabe. Das heißt, die Weiterentwicklung von Journalismus ist Führungsaufgabe, denn es hat sehr stark auch was damit zu tun, wie Journalismus weiterhin auch monetarisieren kann. Nur indem Journalismus weiterhin relevant ist, wird er auch zukünftig Geld verdienen können. Es wird immer schwieriger. Ja, SEO wird abnehmen in der Bedeutung, tut es schon. Drittplattformen nehmen rapide ab in der Bedeutung als Ausspielwege. Das heißt, wir müssen neue Wege finden, die Menschen von unseren Produkten zu überzeugen. Und sie müssen Vertrauen zu uns entwickeln. Und Vertrauen entwickeln sie eben stärker, wenn eben Journalismus sich auch den Bedürfnissen der Menschen viel stärker annähert. Und genau das tut der konstruktive Journalismus auch. Und wenn das eben bedeutet, dass man weniger produziert oder auch langsamer produziert, dann ist das eben so. Es ist sozusagen kein gottgegebenes Gesetz, dass Redaktionen wie im Hamsterrad Content ins Internet raushauen. Und ich habe auch noch nie eine Userin, einen User getroffen, die gesagt hat, der Journalismus muss dringend schneller werden und noch mehr Content produzieren. Aber dass sich das ändert, das ist eben Führungsaufgabe.
Hast du denn schon Userinnen getroffen, die gesagt haben, ich hätte gern mehr Kontext oder ich würde mich gern besser abgeholt fühlen?
Ich treffe andauernd Userinnen und User und übrigens auch Journalistinnen und Journalisten, die das sagen. Es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich nicht sozusagen das Feedback bekomme, was ihr sagt, ist genau das, was jetzt passieren muss. Ich halte es nicht mehr aus. Und ich muss wirklich sagen, das betrifft ganz normale Bürgerinnen und Bürger, genauso wie die Leute, die in den Redaktionen arbeiten. Also die Burnout-Raten im Journalismus waren nie höher. Nie haben sich mehr Journalistinnen und Journalisten einfach mit dem Gedanken getragen, die Branche zu verlassen. Ja, das muss man halt auch sehen. Ich habe gerade gestern irgendwie so ein paar Zeilen geschrieben, wo es darum ging, wie kann man sich eigentlich in diesen wirklich sehr belastenden Zeiten als Medienschaffender verhalten und als Mediennutzender. Und da haben auch Journalisten drunter kommentiert, so nach dem Motto, bitte nicht vergessen, dass auch wir Medienschaffende extrem belastet sind von diesen Ereignissen und dass wir Wege finden müssen, auch unsere psychische Gesundheit zu bewahren. Auch wenn wir die ganze Zeit uns mit diesem Schmutz beschäftigen, hat das eben massive Auswirkungen. Und auch da sind natürlich Verantwortliche aufgerufen, sich zu überlegen, wie soll das eigentlich weitergehen und könnte man da nicht auch gegensteuern, indem man Journalismus eben etwas stärker ausbalanciert und sagt, hey, es geht nicht nur um das, was an Hass und an Hetze und an Problemen gerade da ist, es geht eben auch um die, die was tun, die was voranbringen. Und auch das ist relevant, denn das sind alles Geschichten, die wir uns über uns selber erzählen. Journalismus erzählt uns die Geschichte über unsere Gesellschaft. Und deswegen hat es eine immense Wirkung, was genau wir berichten.
Also wenn ich das zusammenfasse, dann sind so deine Argumente zum einen Resilienz, Gesundheit von Mitarbeitenden in dieser Branche, als auch Belastung von den Nutzerinnen. Dann der wirtschaftliche Aspekt perspektivisch gesehen, da Journalismus an Relevanz verliert, beziehungsweise dass Journalismus relevant bleibt, habe ich noch mitgenommen. Und dann habe ich noch mitgenommen, dass die Inhalte breiter aufgestellt werden sollten, um mehr Menschen abzuholen. Habe ich da so alles erfasst nochmal?
Genau, also zusammenfassend nochmal könnte man sagen, es geht darum, die Interessen der Mediennutzenden wirklich in den Mittelpunkt zu stellen und sich zu fragen, was ist das, was die Leute jetzt gerade brauchen? Welche Wirkung möchte ich erzielen? Das heißt, was trage ich sozusagen zur gesellschaftlichen Debatte bei? Aber was ist halt auch relevant für die Leute, so dass sie sich weiter auch für Journalismus interessieren? Und wie kann, das ist letztlich auch ein wichtiger Punkt, wie kann Journalismus heutzutage wirklich seine selbstgewählte Rolle als vierte Säule der Demokratie erfüllen? Weil wenn man eine Säule ist, dann muss man etwas beitragen. Dann kann man nicht einfach nur am Rande stehen. Und das finde ich ist auch sehr, sehr, sehr wichtig.
Ein anderer Aspekt, der mir vorhin noch eingefallen ist, als du erwähnt hast, dass man sich auch Communities sucht oder eben schaut, wo man was bewirken kann. Und ich hatte eben ja schon kritisch gesagt, Konjunktiv, und ist das wirklich so? Du hast ja auch das Be Future Festival auf die Beine gestellt. Also das Bonn-Institut macht das Be Future Festival. Das ist ein Festival, das sich dem konstruktiven Journalismus widmet, das in der Innenstadt von Bonn stattfindet und bei dem Journalisten, Journalistinnen sind und auch andere Menschen, die in Medien arbeiten und Bevölkerung. Da kann einfach jeder, der da wohnt, der da ist, zu Veranstaltungen gehen. Was ist der Gedanke da dahinter?
Ja, ich finde einfach, wenn man so große Forderungen aufstellt, wie ich das ja gerade noch mal wieder getan habe, dann ist es total sinnvoll, wenn man selber sich auch daran hält. Also practice what you preach. Und das war tatsächlich die Überlegung mit dem Bonn-Institut. Wir haben total viel Zuspruch, also es gibt uns jetzt seit 2,5 Jahren und wir haben total viel Zuspruch von Beginn an für unsere Arbeit bekommen, weil viele Menschen wirklich merken, das ist wirklich jetzt dran. So. Man kann das aber natürlich irgendwie, sagen wir mal, wenn man uns jetzt als Startup betrachtet, schwer skalieren. Uns fehlt ja auch so ein Stück weit das Fachpersonal. Davon gibt es ja nicht so viele Leute, die jetzt sagen, ja, ich kann jetzt durch die Redaktion touren und in ganz vielen Workshops irgendwie mit Journalisten besprechen, wie man weiter vorangehen kann. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich ein Festival und lade einfach alle ein, die ähnliche Gedanken in ihren Köpfen tragen oder schon rumexperimentieren in den verschiedensten Redaktionen, sich bei uns zu treffen beim BeFuture Festival und Good Practices auszutauschen. Und auf die Art und Weise eben das zu skalieren, was uns so sehr am Herzen liegt, ohne dass wir dauernd selber reden müssen. Ich glaube auch, dass das sowieso besser ist, weil natürlich mit so einer großen Menge an Expertinnen und Experten, wie wir sie dann zusammentrommeln, kriegt man ja noch viel besseren und diverseren Input hin. So, und dann dachte ich aber, es wäre jetzt ungut, das schon wieder sozusagen abseits der Bevölkerung zu tun, weil ich fahre seit Jahren auf Journalismuskonferenzen und dann sagen immer alle, ja, wir müssen irgendwie viel näher ran an unsere Audiences und irgendwie, ne, also Community Management total wichtig, und das macht man dann irgendwo in irgendwelchen Hotels oder auf jeden Fall abgeschirmt von der Bevölkerung, und das wollte ich halt anders machen und einfach sagen, nee, also wenn wir das machen, dann muss das eben auch ein Dialogevent sein. Und das ist ehrlich gesagt auch das ganz Besondere, was es auch wirklich nur bei uns gibt, dass du einerseits ein hochwertiges Journalismus-Branchen-Event hast, wo wirklich die innovativsten Köpfe zusammenkommen und diskutieren. Und dann aber auch ganz viele Veranstaltungen, wo Medienschaffende auf die Bevölkerung treffen und neue Dialogformate ausprobieren und selber auch ein Stück weit erleben, wie ist das eigentlich, wenn man sich auf Augenhöhe begibt. Ja, also auch mal zuhört, anstatt immer nur zu sagen, was ist. Ja, das heißt, es sieht vordergründig so ein bisschen aus, als ob wir netterweise auch ein Angebot für die Bevölkerung machen, aber de facto ist der öffentliche Teil des BeFuture Festivals auch eine große Fortbildungsveranstaltung für die Medienschaffenden, die sich da erstmalig so richtig austoben können und neue Herangehensweisen für Dialog mit dem Publikum ausprobieren können.
Würdest du sagen, es ist auch ein Vorteil, dass man sich im wahren Leben trifft?
Also 100%. Unsere Gesellschaft wirklich ist so ausgedurstet nach wie vor nach persönlicher Begegnung. Also ich glaube immer noch Spätfolgen der Pandemie, aber auch ganz gravierend die Auswirkungen der Digitalisierung, der Vereinzelung, Vereinsamung ja auch unserer Gesellschaft, dass Journalismus da einfach auch ein irres Potenzial hat. Ja, also wer kann die Menschen eigentlich besser zusammenbringen, um mit unterschiedlichen Perspektiven zu diskutieren, einander zuzuhören, zu sehen, gibt es gemeinsame Richtungen, in die wir gehen wollen, wie könnten wir das machen? Wer kann das machen, besser machen als Journalistinnen und Journalisten? Ne? Also Politikerinnen und Politiker, die stehen für Parteien, aber wir stehen für die Gesellschaft. Und unsere Aufgabe kann es wirklich sein, sozusagen der Kitt der Gesellschaft zu sein. Und dann regelt sich auch dieses Relevanzproblem, denn dann sind wir wirklich richtig wichtig. Und deswegen ist das BeFuture Festival auch so erfolgreich, weil die Leute sagen, boah, toll, hier wird mir wirklich zugehört. Hier kann ich neue Sichtweisen entdecken. Und wir haben das evaluiert letztes Jahr und es ist wirklich sehr, sehr gut angekommen. Und ich freue mich auch, dass wir es dieses Jahr im Oktober dann wieder machen können.
Ja, Link kann ich gerne in die Shownotes packen. Ich glaube, der Call for Participation geht auch demnächst los, wenn ich es richtig im Kopf habe. Heute sogar. Also, da sind wir ganz nah dran. Die Folge kommt am Montag raus. Also packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Warum ich dich das gefragt habe mit dem Zusammenkommen ist, ich habe mir noch Gedanken um Social Media gemacht. Ich erinnere mich eben noch an die Zeit, lass es jetzt 10 Jahre, 15 Jahre sein, wo dieser Push kam, wir müssen jetzt alle auf Social Media und dann, wie sie alle heißen, Facebook, Instagram, Twitter, Journalismus muss überall auf Social Media sein, es muss schnell sein, so kommen wir wieder an die Leute ran. Und jetzt ist es ja so, dass auf Social Media eigentlich alle ihr eigenes Ding machen. Also jedes Individuum kann seinen eigenen Channel starten, kann Nachrichten verbreiten, Informationen verbreiten, journalistisch tun oder auch journalistisch sein. Ist schwierig, glaube ich, für den Laien manchmal zu unterscheiden. Also die Plattformen haben die Gatekeeper-Funktion einfach angegriffen, wenn nicht sogar aufgelöst, weil es gibt ja auch keine Kuration. Ich kann dem folgen oder jenem folgen und das ist dann eben mein Thema und vielleicht auch, was ich hören möchte. Konstruktiver Journalismus, kann der auch auf Social Media noch irgendwie durchdringen wirken? Im Hinterkopf haben wir natürlich auch die ganze Situation, wie es gerade um Social Media steht, hatte ich auch in den letzten 2 Folgen kurz thematisiert. Wie siehst du das? Konstruktiver Journalismus und Social Media?
Also ich bin wahnsinnig kritisch zu Social Media dieser Tage eingestellt. Ich war auch schon sehr lange sehr kritisch. weil wir einfach ja schon seit vielen Jahren verfolgen konnten, wie Debatten verrohen auf den Plattformen. Und das hat ja jetzt nochmal wieder Fahrt aufgenommen in den letzten Wochen und Monaten. Wir zum Beispiel als Bonn Institute sind auf X beispielsweise gar nicht mehr aktiv seit den Wahlen in den USA. Ich sehe aber zugleich, dass auf Plattformen Inhalte, die neue Perspektiven öffnen, zum Beispiel auf TikTok, also Creators, die in Weltregionen sitzen beispielsweise, die wir gar nicht so gut kennen und die da auch aus ihrem Alltag beispielsweise berichten, dass die enormen Erfolg haben zum Teil. Ich sehe, dass Geschichten, die auch sehr stark im Lokalen verwurzelt sind, wo jemand was Gutes gemacht hat, was Besonderes, die inspirieren einfach, auch sehr gut laufen. Ich sehe, dass lösungsorientierte Geschichten, wenn sie gut gemacht sind, ne, dazu gehört natürlich auch immer Bildebene und so weiter, all das Basiswissen, auch sehr gut laufen können. Und meine Partner bei der Deutschen Welle, die nach wie vor noch relativ viel auf Social Media unterwegs sind, sagen tatsächlich, sie machen auch Reichweite über konstruktive Inhalte. Nur insgesamt muss ich schon sagen, dieses Pivot to Facebook Live, Pivot to whatever auf Social Media, dieses Hinterherrennen, den Algorithmenänderungen durch die Plattformen und so weiter. Das hat dem Journalismus wirklich rein nichts gebracht. Ich halte diese krasse Reichweitenfixierung, die sich über die Jahre da breit gemacht hat, für einen Irrweg. Reichweite bedeutet nicht Vertrauen beispielsweise. Reichweite bedeutet wirklich nur Reichweite. Das hat gar nichts mit Qualität zu tun. Und von den Creators auf Social Media kann man vielleicht lernen, wie man Vertrauen schafft. Ja, wie man Vertrauen schafft, indem man sich eben wirklich auf Augenhöhe mit dem eigenen Publikum begibt, wie man wirklich auch Fragen ernst nimmt und auch antwortet. Wie heutzutage Journalismus sehr viel stärker eine Zweibahnstraße sein kann. Und das muss im Journalismus noch viel stärker praktiziert werden. Also eine sehr viel stärkere Hinwendung zum Dialog, zur eigenen Community. Vielleicht auch sehr viel spitzere Angebote für vermeintliche Nischenzielgruppen, die dann in Wahrheit doch relativ groß sind und Formate lohnenswert machen. Braucht es trotzdem Journalisten? Ja, unbedingt. Denn eine Studie, die jetzt gerade in den USA rausgekommen ist, vor, ich glaube, so 2-3 Wochen, hat jetzt nochmal ergeben, dass natürlich auch diese sogenannten News-Influencer oftmals kein Fact-Checking betreiben, nicht also sozusagen auf dem Boden der Wahrheit sich bewegen, kommerzielle Interessen sehr stark einfließen lassen in das, was sie produzieren. Und insofern gibt es Dinge, die kann man lernen. Und gleichzeitig ist die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten wichtig. Wir müssen uns eben nur um dieses Vertrauen wirklich bewerben bei den Leuten. Bloß weil wir was richtig machen, kriegen wir kein Vertrauen. Die Leute vertrauen nicht, weil man die Fakten richtig hat. Sie vertrauen, wenn sie eine Verbindung spüren. Und da müssen wir eben dran arbeiten im Journalismus.
Ellen, unsere Zeit ist leider schon vorbei. Ich hätte noch 50 Anschlussfragen, wenn du gerade kommst mit Vertrauen und sie brauchen eine Beziehung. Da würde ich an dieser Stelle mal vielleicht auf die KI-Folgen von diesem Podcast verweisen, die da, glaube ich, weiterführend sind. Ich möchte an dieser Stelle vielen, vielen Dank sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns nochmal auf dieses wichtige Thema zu schauen und uns auch deine Insights hier ganz vertrauensvoll zu sagen. Vielen Dank.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich hat das Ganze wirklich nochmal zum Nachdenken gebracht. Wie gesagt, ich verweise auch nochmal auf die KI-Folgen. Ich sage ja immer, wenn die Frage kommt, sollten wir KI-Inhalte kennzeichnen? Absolut. Ihr solltet aber auch kennzeichnen, wenn eine menschliche Hand etwas geschrieben hat, denn dadurch entsteht Beziehung mit dem Lesenden, dem Zuhörenden, wie auch immer. Ich schulde dir jetzt ja noch eine Antwort. Ich habe ja gesagt, ich wollte dieses Gespräch unbedingt noch führen, trotz leichter Erkältung, denn das waren die letzten Innovation Minutes mit mir als Host. Und das war eben nur noch heute möglich. Die Innovation Minutes gehen nun in eine Pause und am besten jetzt sofort diesem Podcast folgen um nicht zu verpassen, wie es weitergeht und wann es weitergeht. Ich möchte mich an dieser Stelle bei all den tollen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen bedanken, die ich in den zahlreichen Folgen und letzten Jahren begrüßen durfte. Fühlt euch gedrückt und natürlich auch danke an alle, die einschalten, reinhören, diesen Podcast supporten und diesen Podcast überhaupt möglich gemacht haben. Ich wünsche euch allen alles, alles Gute und wie immer viel Erfolg bei allem, was du tust.
Das waren deine Innovation Minutes, direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuche uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt.
Last but not least. Dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, BLM, und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.